Tonspur Buchkultur. Tonspur Buchkultur.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tonspur Buchkultur, sagt Petra Gruber. Bei mir zu Gast ist heute Katharina Seiser, Bestseller-Autorin, Kulinarik-Expertin und leidenschaftliche Köchin. Sie ist in Steyr in Oberösterreich geboren, hatte schon immer eine Liebe und Leidenschaft fürs Kochen und hat inzwischen 19 Kochbücher als Autorin, Co-Autorin oder Herausgeberin herausgebracht. Sie lebt in Wien und schreibt seit 2001 übers Essen und Kochen. Kulinarische Geschichten, Kolumnen und Reportagen erscheinen unter anderem regelmäßig im Falter und in der Süddeutschen Zeitung. Bekannt wurde sie mit dem Buch Immer schon vegan, das 2015 herauskam und ein Bestseller wurde. Dabei ist sie selbst aber gar nicht vegan, aber dazu später mehr. Ihr neuestes Werk ist eben im Brandstätter Verlag erschienen, Österreich Express. Herzlich willkommen, Katharina.
Danke für die Einladung.
Ja, nach einigen Kochbüchern mit internationaler Küche, für die du die Welt bereist hast, jetzt Österreich Express. Wie kam es dazu?
Die Idee dazu hatten Verleger Niki Brandstätter und ich schon vor tatsächlich über 7 Jahren, im Frühjahr 2016, und sogar den Titel dazu. Niki hat irgendwie gesagt, wir brauchen mehr praktikable Kochbücher für den Alltag, also die schnelle Küche, und ich habe ein bisschen opponiert dagegen. Ich habe gesagt, Essen ist so wichtig, wir müssen dem mehr Zeit widmen, und ich habe geglaubt, es geht nur, indem ich mich weigere, schnelle Rezepte anzubieten. Bin aber auch ein bisschen gescheiter geworden mit dem Alter. Und wir haben dann letztes Jahr im Sommer beschlossen, jetzt ist es Zeit für dieses Buch, jetzt machen wir das, weil ich eigentlich dazu verführen möchte, Zeit in der Küche zu verbringen, weil ich es für sinnvoll verbrachte Lebenszeit halte, sich selbst ums Essen, um die eigene Ernährung zu kümmern. Und vielleicht geht es am einfachsten über uns vertraute Gerichte. Und viele davon drohen auch in Vergessenheit zu geraten. Kochwissen ist erodiert über die letzten Generationen ganz rapide. Also es gibt ganz wenige, die noch ihre Großmütter oder Mütter befragen können um eine Kochtechnik, um ein Lieblingsrezept, um Eigenheiten von Zutaten. Und ich habe mir gedacht, das gehört jetzt mal festgehalten und durchaus auch so ein bisschen ein Stolz, ist ein schwieriges Wort, aber trotzdem auf die eigene kulinarische Tradition hier zu haben. Es gibt einfach hier viele Gerichte, die es woanders nicht gibt. Und warum freuen wir uns so, wenn wir nach Italien fahren über die einfachsten Cucina Povara-Gerichte, und wir haben sie hier auch. Und bei uns reden wir höchstens in einem Kontext von einer Kantine oder eben von Erinnerungen über diese Gerichte.
Was macht für dich ein gutes Kochbuch aus?
Selbstverständlich, das Wichtigste ist, dass die Rezepte funktionieren. Das klingt so banal und das ist so ein No-Brainer, wie man so schön sagt, aber da gehört so viel dazu, dass dem tatsächlich so ist. Das heißt, sie müssen sehr detailliert und nachvollziehbar so geschrieben sein. Für mich gilt immer die Prämisse, jede Frage, die sich eine Leserin oder ein Leser beim Rezept stellen würde, möchte ich schon vorab beantwortet haben. Das heißt, ich muss versuchen, aus ganz vielen Perspektiven dieses Rezept zu betrachten. Sind da Techniken drin, die man vielleicht nicht kennt oder die einen Handgriff erfordern, den man genauer beschreiben muss? Es kann schon sein, dass dann viele Leserinnen oder manche Leserinnen das schon wissen, aber das überspringt man ja eh automatisch, wenn man was weiß, und geht zum nächsten Punkt, den man noch nicht kennt. Aber ich möchte so festhalten, dass man einfach ganz verlässlich an der Hand genommen wird und das Gefühl hat, ich stehe daneben, wohlwollend natürlich, und reiche die Hand und sage, komm, wir machen das jetzt gemeinsam, das wird ganz sicher gut.
Kochbücher sind ja auch Schmöker- und Durchblätterbücher. Also ich ertappe mich ja immer wieder dabei, dass ich die Bücher dann durchblättere und immer bei den Fotos hängen bleibe. Und habe so ein bisschen den Eindruck, dass Rezepte, wo keine Fotos dabei sind, dann ein bisschen stiefmütterlich dann behandelt werden und selten dann wahrscheinlich gekocht werden. Siehst du das auch so? Also wie wichtig findest du schöne Fotos und Food Design?
Zwei Herzen wohnen in meiner Brust, wie das so schön heißt. Also das war ja eine recht radikale Entwicklung von Kochbüchern, wo auf einer Seite 10 Rezepte standen, so nur ganz wenige Zeilen lang, wie bei der Katharina Prato noch Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zu heute, wo oft die Bilder wichtiger erscheinen als das eigentliche Rezept und auch wo oft mehr Aufwand mit den Bildern getrieben wird, als mit der Sorgfalt, wie der das Rezept dann verschriftlicht wird. Was ich sehr schnell merke. Viele merken es leider erst dann, wenn sie in der Küche stehen und was nicht hinhaut. Das finde ich sehr ärgerlich und sehr unfair den Leserinnen gegenüber. Aber ich habe es mittlerweile auch verstanden, dass es genau so ist, wie du sagst, nämlich die feinsten Rezepte helfen nichts, wenn sie eben nicht bildlich auch sichtbar werden. Ein gutes Beispiel, eine Freundin von mir kocht sehr gerne und auch nach meinen Kochbüchern und sagt mir, von dem schon erwähnten Kochbuch Immer schon vegan, dass sie da erst vor ein oder zwei Jahren ein Rezept entdeckt hat, wie wenn es in einem Geheimfach gewesen wäre, weil es kein Foto hatte. Und wie toll denn das ist und so ungefähr, warum mir das denn nicht früher jemand gesagt hätte, dass dieses Rezept so toll sei. Was lustig ist, weil ich denke mal, woher war sie denn von einem Foto, dass es toll ist? Aber offenbar ist der direkte Bezug vom Auge zu diesem Gericht so viel emotionaler als das Text durchlesen und dann mir vorstellen, wie das schmeckt, dass es einfach notwendig ist. Und deswegen haben wir auch dieses Mal bei Österreich Express erstmals bei einem meiner Bücher tatsächlich jedes Rezept fotografiert. Das ist natürlich sehr viel mehr Aufwand, also braucht einfach viel mehr Zeit, klar. Aber um genau dem Rechnung zu tragen, dass man sie alle auch sehen kann und, weil es ja hier wirklich um viele Erinnerungen geht, sich tatsächlich auch schnell erinnern kann und sofort diese Emotion da ist, im besten Fall eine schöne, sonst plattelt man eh weiter, falls einmal keine schöne wäre.
Was mir aufgefallen ist, wenn man das Buch durchblättert, jedes Rezept ist auf einem eigenen Teller fotografiert. Es sind wunderschöne alte Motive, Blumenmuster, Teller, die man noch vielleicht von früher kennt. Du hast die selber ausgesucht und bist auch mehr oder weniger für die Fotos verantwortlich.
Also für die Fotos nicht, für die Fotos selbst verantwortlich. Also fotografiert hat Vanessa Maas, eine Fotografin aus Hamburg, mit der ich schon meine beiden gelben Bücher fotografieren durfte, also bearbeiten durfte. Sie ist die Fotografin, aber gemeinsam mit ihr haben wir uns gekümmert, auch mein Mann und ich, um quasi die Requisite, das Food Styling habe ich gemacht, das Set Styling wiederum eher die Vanessa, die Fotografin. Das heißt, wir drei haben in diesem Team, wir haben ja auch bei uns zu Hause fotografiert, gehört schon auch noch dazu, weil das macht eine spezielle Stimmung, genau in den Lichtsettings, wo wir wissen, wo im Tagesverlauf die Sonne wie ist, fast alles ausschließlich bei natürlichem Licht. Und diese Teller und auch Besteck und Stoffe sind fast alle mit einer uns bekannten Geschichte, manchmal nicht, wenn wir es zum Beispiel von der Carla, den Caritas-Läden, geholt haben, weil wir einfach wissen, dort ist es leichter möglich, solche Stücke mit Geschichte zu finden, die kein Vermögen kosten und die aber wert sind, dass man ihnen wieder auch tatsächlich einen großen Auftritt gewährt. Und mir war wichtig, dass wir hier nicht Neues und auch nicht Geschirr von der Stange verwenden, sondern wenn wir schon uns an ganz spezielle Rezepte und damit verbundene vielleicht Erlebnisse erinnern, dann darf das ja auch mit dem Geschirr genauso sein. Und wenn man da Anknüpfungspunkte hat und sagt, ma, das hat vielleicht bei mir und bei der Familie jemand gehabt oder vielleicht steht das sogar noch hinten im Kasten, muss ich gleich mal nachschauen, das sollte man doch einfach wieder hernehmen. Mir kommt da dazu noch, also abgesehen davon, dass wir spielen mit diesen Epochen von, ich sage jetzt mal von den 30er Jahren über die 70er bis heute, dazu kommt noch, dass ich glaube, dass auch Ressourcenschonung weitergehen sollte als nur Lebensmittel betreffend bei der Küche und beim Kochen. Das heißt, warum sollten wir eigentlich dauernd neues Geschirr kaufen, wenn wir das Gefühl haben, das alte ist kaputt, jetzt abgesehen davon, dass kaputtes in anderen Kulturen wie zum Beispiel in Japan einen Wert hat und hochpreisig, sehr aufwendig wieder repariert wird. So weit sind wir nicht, aber so wertvoll sind oft unsere Ausgangsstücke gar nicht. Aber warum nicht auch das wiederbeleben, was uns Freude macht? Ich finde nicht, dass man was nehmen sollte, was einem nicht gefällt oder wo man eine schlechte Erinnerung damit verbindet, aber es gibt so viele schöne Stücke, die man kombinieren kann, dann auch sehr modern kombinieren kann, zum Beispiel Ton in Ton mit Stoffen, die entweder auch heutig oder auch von der Oma sind. Also jedenfalls auch mit diesen Dingen Haus zu halten und sie freudig zu verwenden. Weil was unsere Großeltern ja noch gemacht haben oder vor allem die Großmütter ist, die besonderen Stücke im Kosten für besondere Anlässe aufgehoben. Mhm. Das habe ich auch eine lange Zeit lang gemacht. Ich habe auch von meiner Oma ein Augarten-Service geerbt und übrigens, mitgebracht, kommen wir noch dazu. Genau. Aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich die Dinge tatsächlich gerne hernehme. Und zwar ganz bewusst. Also nicht einfach so jetzt nebenbei, schnell einmal für Eierspeis, vielleicht auch das, aber schon in dem Wissen, dass das für meine Oma ein besonderes Stück war oder für meine Schwiegermama oder für meine Mama. Aber ich nehme es her, weil in dem Moment denke ich dran. Und wenn es im Kasten drin steht und verstaubt, denke ich nicht dran. Das heißt, für mich ist der Wert eher, mich zu erinnern, vielleicht mit meiner Wurzeln manchmal ein bisschen bewusst zu machen, vielleicht ein bisschen zu verorten, wenn es gerade notwendig ist, weil ich gerade irgendwie vor lauter Arbeit so zerfranst und wie so eine Fladderwache herumhüpfe. Und all das können diese Stücke ja auch, weil sie eben eine Geschichte haben. Nicht immer kenne ich sie, aber sie habe sie, wenn sie schon benutzt wurden.
Ein Stück Geschichte hat ja auch das Cover und die Schrift des Buches. Und zwar ist die aus Kreuzstichmustern zusammengestellt. Das finde ich auch sehr, sehr liebevoll gestaltet.
Die Geschichte dazu ist ganz lustig, weil die Idee war vom Verlag, also so im Sinne von, wenn wir uns, auch wenn es schnell gehen soll, aber trotzdem die Zeit nehmen, aus frischen Lebensmitteln was Flottes, Gutes zuzubereiten, also sprich Handarbeit, und tatsächlich sich um das zu kümmern, was einem wichtig ist, warum nicht das auch beim Cover zeigen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang gegen die Idee opponiert. Für mich war sie, so wie ursprünglich in meiner Biografie, auch das Kochen etwas Anti-Emanzipatorisches. Ganz lustig. Und ich habe gedacht, na, ein gesticktes Cover. Und dann hat mir der Verlag erzählt, ja, das ist gerade wieder ganz in. Und so sage ich, ja, umso schlimmer, wenn es in ist, was ist so Modewellen. Wir wollen ja ein zeitloses, klassisches, schönes, natürlich mit Schmähbuch machen, aber trotzdem, na, schaut euch das mal an und trefft euch mal und so weiter. Und dann wurde ein Termin ausgemacht mit der Person, die das Cover sticken sollte. Das Cover ist tatsächlich gestickt. Und ich habe zur Vorbereitung für diesen Termin ein bisschen herumgegoogelt, was ich so halt finde an gestickten modernen Dingen, und mir hat kaum was gefallen, mit Ausnahme eines Weinetikettes. Aus dem Burgenland, ein Wein oder Cider, ich weiß es nicht. Und ich habe noch gebeten, dem Verlag so per WhatsApp vor dem Termin, könnt ihr mir das bitte ausdrucken, damit man das halt so als Beispiel in dieser Diskussion haben. Und ich gehe rein und das Ding ist ausgedruckt und die Stickkünstlerin stellte sich als ein Stickkünstler heraus. Ich musste also schon mal gleich meine Vorurteile sortieren neu und oder beiseite räumen. Und als es dann auf dieses Weinetikett zu sprechen kam, habe ich dann gesagt, ja, also wenn, dann muss es irgendwie so in die Richtung sein, weil das nicht so verzopft und so ist. Und alle grinsen so irgendwie um mich herum. Und der Manuel Aubrier dann, der das Cover gestickt hat, sagt, ja, das ist eh von mir. Also das war dann irgendwie alles weggewischt, alle meine Bedenken, weil ich wusste, okay, das ist in den richtigen Händen. Und ich habe vielleicht auch zu kurz gedacht in meiner Ablehnung des Stickens als eines Zeitvertreibs, den ich als, weil es meine Geschichte der Frauen in meiner Familie nie gemacht hätten und deswegen abgelehnt habe. Und es hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht. Und ich bin jetzt, wo es da ist und auch natürlich dann seit diesem Termin, wo dann das ja erst gestickt wurde, wir haben über die Farben gesprochen, die Farben gemeinsam ausgesucht von den Fäden und so weiter, den Topf, über die Topfgröße, über das Format, über den Dampf, wir haben über alles gesprochen. Und natürlich bin ich jetzt ganz verliebt in dieses Cover auch, weil ich eben genau das, was du sagst, diese Liebe zum Detail, die mir so wichtig ist beim Essen, soll sich natürlich auch schon von außen in dem spiegeln, wenn man es in die Hand nimmt. Und ich glaube, das ist uns tatsächlich mit etwas, was ich am Anfang gar nicht wollte, Gott sei Dank hat sich der Verlag durchgesetzt, gelungen.
Na, ich finde es sehr schön und es hebt sich ein bisschen ab. Also wenn man drüber greift, spürt man sozusagen die Stiche des Kreuzstichs. Ja, also ein Buch, wo man gerne hingreift, also nicht nur hinschaut, sondern auch hingreift. Ich habe dich ja auch gebeten, was mitzubringen. Und du hast das netterweise auch eingewickelt, sehr liebevoll, in ein altes Ding.
Genau. Also ich habe mitgebracht ein Hangerl. Das ist ein Hangerl von meiner Oma tatsächlich.
Muss man jetzt übersetzen, Hangerl. Hangerl ist jetzt, glaube ich, schon nicht überall
gebräuchlich.
Ein Geschirrtuch.
Ein altes, genau. Ich glaube, es ist Halbleinengeschirrtuch. Es ist das Beste, wenn es alt ist, weil dann saugt es besser übrigens. Also auch hier ist es sinnvoll, wenn man zum Beispiel irgendwo im Kasten hinten von der Oma im Wäschekasten nicht gleich alles weggeben, sondern wenn man so einen Stapel von der Aussteuer vielleicht sogar noch findet, das ist das Beste für die Küche. Halbleinen oder Leinen. Und das ist ein Hangerl, das so rot-weiße Streifen hat, und natürlich ist das auch im Buch zu finden. Wer es von den Hörerinnen findet,
schreibt dir.
Schreibt mir, genau. Die Seitenzahl. Und eingewickelt darin habe ich das Schweinebrettchen von meiner Oma, weil das für mich so ein schönes Symbol ist dessen, dass meine Oma ist vor 17 Jahren gestorben. Und dass aber so ein Werkzeug, das gescheit von Hand einmal gemacht wurde, aus Holz, einfach Generationen tatsächlich überdauern kann, was ich ja auch möchte oder beweisen möchte mit diesen Rezepten, dass sie einfach Generationen überdauern können. Und so trage ich das Schweinchen von meiner Oma, also Schweinebrettchen, nicht das Schweinchen von meiner Oma, mit mir herum jetzt, weil es spielt auch eine tragende Rolle im Buch.
Und ich finde das sehr, sehr schön, weil ich hatte auch ein Schweinderl als Kind. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das was Temporäres, das zu unserer Zeit... Also ich bin ein bisschen älter als du, aber was damals üblich war, jetzt müsste man vielleicht die Frage stellen, jeder, der es hört und auch ein Schweinebretterl hatte, sollte schreiben.
Machen bitte eine Galerie,
mach
oder?
Mal so eine Galerie von Schweinderln. Genau. Und das ist ja was Nettes. Und ich denke mal, so für ein Kind, das auf einem Brettal Jause präsentiert kriegt, hat das ja sicher einen besonderen Stellenwert. Weil Essen mit was Netten auch verbunden ist.
Natürlich, unbedingt. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe ja, glaube ich, in der Warenkunde irgendwo geschrieben, man sollte sich immer Zeit nehmen, einen Teller anzurichten in Ruhe, weil ich finde nichts deprimierender als so ein Teller, wo so die Spuren von der Speise noch, weil man schlampert angerichtet hat, drauf zu sehen, sondern ich denke, das ist eine Sache von 3 Sekunden, diese Aufmerksamkeit in dem Moment der Speise zu widmen. Warum ist es nicht selbstverständlich, dass wir das tun? Und natürlich, wenn es so eine Unterlage, weil ein Teller ist es ja nicht, so ein Brett mit Geschichte. Es hat man natürlich auch Freude, das zu verwenden. Wobei ehrlich, ich bin jetzt bei dem schon ein bisschen vorsichtig, weil es hat so beim Scheitel hat so einen kleinen Riss und man muss es ja dann doch beim Waschen nass machen. Und jetzt ist es eher schon fast nur mehr ausstellungswert.
Genau. Du hast eben erzählt von deiner Großmutter. Wie wichtig findest du es an Mütter und Großmütter oder kochende Familienmitglieder fürs eigene Kochen?
Ja, das ist halt die Frage der persönlichen Geschichte, weil es sind die Bezugspersonen, egal ob es Mütter, Großmütter, Großväter, vielleicht manchmal auch Väter, Brüder, Tanten, Onkels, was auch immer sind, egal welchen Geschlechts. Aber natürlich prägt das, womit uns Menschen ernähren, bevor wir uns selber darum kümmern können, unser ganzes Leben lang. Wir wissen ja, dass Gerüche so eine unmittelbare Erinnerungsfunktion haben, die geht völlig ohne Umwege ins Hirn und wieder zurück. Also das, was wir in den ersten Lebensjahren oder auch vielleicht bis wir Teenager waren, gegessen haben, die Breite dessen, die Qualität dessen, die Vielfalt dessen prägt uns für unser ganzes Leben, ob wir wollen oder nicht. Natürlich kann man sie weiterentwickeln, aber da wird der Grundstock gelegt. Das heißt, die Personen sind im Positiven wie auch leider auch im negativen Sinne mitverantwortlich für das, wie ich schmeckend und riechend die Welt wahrnehme. Also extrem wichtig. Ich versuche es wertfrei zu sagen, extrem wichtig, in jede Richtung.
Von wem lässt du dich am liebsten bekochen?
Na, von meinem Mann, gar keine Frage. Er ist ein super Koch und ganz entscheidend auch dafür, dass es dieses Buch gibt. Er ist eigentlich Opernsänger und steht auf den Bühnen dieser Welt und liebt es aber gut zu essen und zu kochen, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht 25 Jahre zusammen.
Genau. Füttere die Bestie gut, hat es früher geheißen.
Jetzt ist die Frage, was soll diese Botschaft mir sagen?
Eine Frage, die mich immer interessiert bei Köchen und Köchinnen ist, wird man weniger gern privat von anderen zum Essen eingeladen, weil jeder Angst hat, dass man daneben quasi versagen muss?
Ja, leider. Es stimmt. Also es stimmt schon. Lange Jahre bei mir, es geht mir total auf die Nerven. Weil ich bin so gern eingeladen und ich freue mich so, wenn der Salat einmal nicht so schmeckt wie bei mir daheim. Natürlich mag ich meinen Salat oder den Salat meines Mannes, aber ich mag ja andere Dinge kennenlernen und kosten und ich freue mich voll über jede Einladung und jede Speise, die für mich gemacht wird, jeder Kuchen, der für mich gebacken wird. Und es ist tatsächlich selten. Leider.
Ja, das ist dann der Nachteil.
Ja, dabei glaube ich, ich bin ein pflegeleichter Gast. Also ich bin ja jetzt niemand, die dann irgendwie urteilen würde oder sowas. Im Gegenteil, ich weiß ja, dass da Sorge besteht. Und umso mehr würde ich natürlich mich in jeder Form einfach nur freuen und alles andere, auch ein professionelles Essen, hintanstellen. Das wäre ja auch eigentlich ein bisschen unfair mir gegenüber zu glauben, ich könnte das nicht, das zu trennen, oder?
Also absolut. Ja. Also ein kleiner Aufruf, dich zum Essen einzuladen. Wir wissen ja, dass du eine Allesesserin bist und trotzdem hast du vegane Kochbücher geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Das war so ein bisschen, ich glaube, das ist in mir innen wohnend, so eine kleine Renitenzhandlung, weil das war damals, also es ist doch fast 10 Jahre her, als es entstanden ist, 2014, war so diese beginnende vegane Welle und es drehte sich schon damals um alle möglichen Ersatzprodukte und wie kann man möglichst originalgetreu, ein Gericht kopieren, dass es so tut, als wäre es eines mit Fleisch oder Fisch oder Käse oder Milchprodukten, ohne diese zu verwenden. Und ich habe damals einen Auftrag für eine Geschichte gekriegt, für eine Magazingeschichte, für Frauenmagazine, einen Selbstversuch zu machen. Das war sehr lustig, weil zur gleichen Zeit musste ich Osterrezepte für ein Magazin entwickeln, die natürlich mit Schinken und Lamm und so. Und irgendwie so im Kopf habe ich es nicht zusammengekriegt. Ich musste das eine abschließen, also den Germteig und den Schinken und das Lamm und die Eier. Und dann wirklich von einem auf den anderen Tag, diese 3 Wochen waren es, weil ansonsten wäre es mit dem Redaktionsschluss nicht ausgegangen, diesen Selbstversuch machen. Und am zweiten Tag dieses Selbstversuches hatte ich die Idee zum Buch, zu Immer schon vegan, weil ich gemerkt habe, Moment, wann fällt es mir ganz leicht, rein pflanzlich zu essen, dann waren das Dinge waren, die eben traditionelle, bewährte Rezepte sind, die immer schon rein pflanzlich waren. Die haben nur nicht zu kassen, weil das Wort gibt es erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Die Gerichte sind zum Teil viel älter und es war einfach eine Pizza Marinara, also klassisch eine Pizza, wie sie im EU-Gesetzbuch quasi steht, mit langzeitbeführtem Teig und mit einer Tomatensauce, mit ein bisschen Oregano, Olivenöl und einem Hauch Knoblauch. Und das war so der Moment, wo ich dachte, Moment, da fällt mir genau gar nichts. Da habe ich nicht das Gefühl, ich möchte eigentlich lieber was anderes essen, sondern ich habe mich dafür entschieden und kriege what you see is what you get. Und da habe ich mir dann gedacht, da muss es sehr viel mehr geben als das. Und das war dann der Weg, dass ich beweisen wollte, dass Menschen, so wie ich, die alles essen, aber sehr wohl wissen, dass wir sehr viel weniger Tier essen sollen, eine schöne Bandbreite an Alternativen bekommen, wo sie sich nicht fürchten müssen, dass es irgendwie lustfeindlich oder was auch immer man jetzt dem gerade attestieren mag, ist, sondern was einfach richtig gut schmeckt und im besten Fall eine ganze Familie überzeugt und die dann sagen, ja, mach wieder sowas bitte aus diesem Buch, das ist klasse, weil das habe ich gar nicht gemerkt, dass das eigentlich vegan ist. Also das hat sich dann tatsächlich so bewährt, dass wir gerade jetzt in diesen Tagen die 11. Auflage in Druck bringen davon und ich auch eine Fortsetzung schreiben konnte mit weiteren Rezepten, die genau diesem Prinzip folgen. Also kein einziges Ersatzprodukt, lauter in irgendwelchen Ländern auf der Welt bekannte, vertraute Rezepte. Also das ist eigentlich der Faden, der sich durch alle meine Bücher zieht, dass ich nichts Neues erfinden will im Sinne von, ich mache jetzt wieder Heston Blumenthal, jetzt um nämlich mit so einem Kapuzunder, einem gastronomischen vergleichen zu wollen, aber irgendeine Kombination wie Kaffeeol und Kaffee oder ich weiß es nicht, ja, sondern das Beste aus dem riesen Reservoir, das wir hier haben oder in dem Fall auf der ganzen Welt an rein pflanzlichen Rezepten bei den veganen Kochbüchern, wieder zugänglich zu machen und zwar mit meiner mir eigenen Sorgfalt.
Also besser Gemüse auf den Griller hauen als vegane Würstchen.
Definitiv, für mich auf jeden Fall. Soll natürlich jeder und jedem unbenommen, wie und was er oder sie isst, aber für mich gilt das ganz sicher. Ja.
Du gehst gerne auf Märkte und schaust, woher die Lebensmittel kommen. Wie wichtig ist dir, weil du ja nicht vegetarisch oder ausschließlich vegetarisch isst, Tierwohl?
Das ist sicher der treibende Faktor auch für die veganen Kochbücher gewesen. Und für mich ist bei der Lebensmittelqualität, ich bin in der Biobranche quasi aufgewachsen. Meine Mama hatte, bevor sie in Pension ging, einen Bioladen und eine Drogerie, ist Drogistin. Und für mich ist Bio quasi die Norm gewesen. Und alles von da ausgehend, es geht immer noch besser. Und Bio heißt noch lange nicht, dass es wirklich geschmackvoll ist, aber es sind halt einfach Grundstandards, auch beim Thema Tierwohl, gegeben, die ich für unabdingbar halte. Wir leben Gott sei Dank in der glücklichen Situation, dass wir diese Lebensmittel bekommen können, auch in einer jeweils preiswerteren Alternative in den Supermärkten. Und ich verstehe, dass man sagt, ich habe grundsätzlich in Zeiten wie diesen Probleme, mir die Lebensmittel grundsätzlich leisten zu können. Aber ich glaube, wenn wir switchen in eine mehr, also wie soll man sagen, eine Ernährung, die mehr Pflanzen beinhaltet und automatisch weniger Fleisch, Fisch und auch andere tierische Produkte, dass sich das auch finanziell in Summe sehr gut ausgeht. Was sich nicht ausgehen wird, ist unseren Fleischkonsum alleine mit Bioprodukten weder zu decken, weil dafür gibt es zu wenig, noch zu finanzieren. Das ist fähig, verstehe ich schon. Also mir ist es extrem wichtig, dass wenn ich schon Tiere esse, in dem Wissen, dass hier ein Lebewesen, eine Kreatur ein Leben verbracht hat, unter der Obhut von Menschen, die es nur zum Zwecke des späteren Essens aufziehen und dann auch töten, dass dann tatsächlich die Bedingungen bestmöglich sein sollten. Das ist auch der Grund, warum ich in der Gastronomie viele Dinge schon lange nicht mehr esse, also sowas wie Händel oder Schweinefleisch, weil einfach da die Haltungsbedingungen am schlechtesten sind. Und das ist durchaus auch eine Motivation für mein neues Buch gewesen, zu sagen, okay, ich habe wenige Möglichkeiten, das außer Haus zu essen, weil ich es so nicht essen will, dann versuche ich einfach, die Rezepte so nachvollziehbar zu machen, dass man sich auch Klassiker, die man aus dem Wirtshaus oder der Kantine kennt, einfach zu Hause selbst machen kann. Zutaten, die man eben selber auswählt. Mhm.
Und für dich ist auch wichtig, dass es jahreszeitlich sozusagen saisonale Produkte sind. Und was ich besonders lustig finde, ist, dass es bei dir eine fünfte Jahreszeit gibt.
Das ist entstanden aus der Arbeit an Österreich vegetarisch, das ist auch schon 11 Jahre her, weil wir gemerkt haben, dass es zwar auf Gemüse basierend natürlich Saisonen gibt, also sprich Frühling, Sommer, Herbst, Winter, und wer gemüsebasiert kocht, muss quasi saisonal kochen. Mein Verleger hat sogar ein Wort übrigens dafür erfunden, saisonal kochen, was ich sehr schön finde. Dann gibt es auch eine saisonale Warenkunde, ja. Und dann sind wir aber draufgekommen, dass es natürlich Gerichte gibt, die gerade in der österreichischen Küche auf Eiern, auf Getreide basieren, also auf Dingen, die tatsächlich komplett saisonunabhängig sind, heute saisonunabhängig sind. Früher war sowas wie Schoftopfen auch saisonabhängig, weil das einfach nicht das ganze Jahr über verfügbar war, aber heute ist es so und deswegen habe ich die Saison jederzeit eingeführt. Und ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was an Österreich Express anders ist, also das Einzige ist alles anders, aber ist tatsächlich, dass es nicht nach Saisonen unterteilt ist, weil viele dieser Klassiker, die auch schnell gehen sollen, eigentlich unter jeder Zeit fallen würden. Und das wäre mir dann doch ein bisschen ein Ungleichgewicht gewesen im Buch, obwohl natürlich auch saisonale Gemüse und Früchte im Buch enthalten sind, klar.
Ist ja auch immer wichtig und es hat ja auch für den Körper irgendwie was Besonderes, wenn Saisonales ist, weil das ja über Jahrhunderte, Jahrtausende immer dann verfügbar war. Und meines Erachtens wird da sehr wenig, wenn dauernd alles im Supermarkt verfügbar ist, darauf geachtet, dass wir eigentlich uns saisonal ernähren sollten.
Ja, es hat ganz viele für mich positive Effekte. Das eine ist natürlich auch, dass es nur dann schmeckt. Klar, das ist für mich der Wichtigste, weil nur wenn es ausreifen konnte und nicht lange Transportwege hat, kann es gut schmecken. Und wenn ich mich auf Basis von hauptsächlich Gemüse ernähren möchte, was ich ja nach wie vor tue, auch wenn ich ab und zu mal was anderes aus Österreich Express in letzter Zeit sehr viel sogar daraus gemacht habe, logischerweise, dann muss es schmecken, weil sonst ernähre ich mich ja nicht so. Wenn es mir keine Freude macht, dann sage ich, das will ich nicht, dann esse ich was anderes. Das heißt, das ist das Wichtigste. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Auch die Vielfalt durch an unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr verfügbaren Lebensmitteln hält uns ja unter anderem auch gesund, weil wir von jedem Lebensmittel andere Nährstoffe und Vitalstoffe bekommen. Und wenn wir immer das Gleiche essen, aus möglichst nicht nachvollziehbarem Anbau oder so, dann wird es halt schwierig, dass wir uns tatsächlich so gut versorgen mit dem, was wir eigentlich alles brauchen. Was ja, glaube ich, intuitiv eigentlich funktionieren würde, wenn wir es nicht schon in weiten Teilen auch verlernt hätten. Aber ich finde, wenn man einmal im Sommer, die Paradeiser sind natürlich das beste Beispiel, wenn man einmal im Sommer so ein German Gold Paradise oder so ein Ochsenherz oder eine bulgarische Fleischtomate, ist egal, so richtig reife, noch warm vom Strauch gezwickt, aufschneidet und wenn man sowas einmal gegessen hat, wie süß, wie umami, wie aromatisch das sein kann, und dann isst man einmal im Dezember an und den Fehler macht man vielleicht nur ein zweites Jahr und im dritten Jahr sagt man dann ab Oktober, wir sehen uns im Juni wieder, fertig, oder im Juli, wirklich. Also es gibt so viele andere tolle Sachen, die man essen kann, die brauche ich dann einfach nicht mehr, die nicht schmecken.
Im Juni oder im Süden.
Ja, genau.
Paradeiser-Tomaten sind natürlich perfekt mit Salz, was mich zu meiner nächsten Frage an dich bringt. Du hast eine nahezu erotische Beziehung zum Salz. Wie kam es denn dazu?
Das hat mir auch noch niemand gesagt. Aber wahrscheinlich stimmt's. Ja, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass wir, das klingt sehr provokant, aber so meine ich es ausnahmsweise nicht, zu wenig salzen zu Hause. Weil oft macht es nur die Prise Salz, dass ein Gericht von eh okay zu super irgendwie umspringt. Und wir trauen uns das oft zu Hause nicht. Das Problem im hohen Salzkonsum ist ja das, dass Convenience-Produkten, weil die einfach aufgrund ihrer mangelnden natürlichen aromatischen Inhaltsstoffe aufgefettet im wahrsten Sinne des Wortes werden mit Fett, Zucker und Salz. Dafür nehmen wir dann zu viel zu uns, aber wenn man selber kocht und frisch kocht, ist die Gefahr ja nicht gegeben üblicherweise. Das heißt, ich möchte gerne, dass man sich traut, bei gewissen Gerichten gleich eine gewisse Menge hineinzugeben, damit man nachher nicht 17 Mal die Prise nachgeben muss und sich denken muss, man macht was falsch, weil man es immer noch nicht richtig gewürzt hat. Und ich gebe auch Salz tatsächlich in genauen Mengen, also entweder in so Viertel-Teelöffel oder halben Teelöffel, auch bei Backwaren und bei süßen Speisen an, weil wir wissen ja alle, dass es hineingehört. Und alle erfahrenen Köchinnen und Köche und Bäckerinnen und Bäcker verwenden es automatisch, aber ganz oft wird es in den Rezepten unterschlagen. Und dann fragt man sich bei einem Kuchen, ja, oder gerade beim Germteig zum Beispiel oder beim Schmoren auch, tatsächlich beim Kaiserschmarrn oder beim Christschmarrn, ist eh ganz gut, aber irgendwas fehlt. Und es ist ganz banal, es ist einfach das Salz. Und ich möchte gern, dass man da sagt, okay, diskutieren wir nicht mehr darüber, dass das wichtig ist, sondern diskutieren wir eher, wie viel ist die optimale Menge für die jeweilige Speise, darum gebe ich es so genau an.
Es ist interessant, dass du das sagst. Es ist ja tatsächlich bei Süßspeisen, denkt man ja nicht in erster Linie an Salz, aber Süßspeisen, wo das Salz fehlt, kann man nicht essen.
Ja, und ich habe einfach eine negative Erfahrung gemacht vor sicher 20 Jahren, habe ich mir alleine mal einen Wintertag Buchteln gemacht, ich alleine, mein Mann war gerade, glaube ich, in Zürich oder so und hat dort gesungen und es war schon schön Schnee draußen und der Hund ist irgendwie in der Ecke gelegen und hat geschnarcht und ich mir gedacht, ich mache mir jetzt für mich Buchteln, das mache ich oft sowas, also das ist jetzt noch nicht ungewöhnlich und ich gebe sie aus dem Ofen und verbrenne mir die Finger bei den ersten, wenn man so aus der Ecke rauszupft, dieses erste flauschige, heiße Ding, genau, und beiß eine und ich hätte am liebsten diese Form mitsamt den Buchteln durchs geschlossene Fenster rausgeschmissen, weil ich das Salz vergessen habe. Und der Germteig ohne Salz, das ist wirklich frustrierend, da reinzubeißen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, bei jedem Rezept, das ich anmache, gebe ich einfach die Salzmenge an, damit nicht anderen Menschen auch dieses fürchterliche Erlebnis widerfährt.
Wie physisch, weil du sagst, irgendwie, ich wollte das durchs Fenster rauswerfen, wie physisch ist für dich Kochen? Manchmal braucht man ja enormen Krafteinsatz und ich denke jetzt an deine Rezepte fürs Brotbacken. Du hast nämlich auch ein Brotrezept, das du ständig weiterentwickelst, wo man nicht kneten muss.
Ja,
und
genau.
Ich finde das genial, weil kneten ist ja schon was einem irgendwie auf die Nerven geht, wenn man es längere Zeit machen muss und ordentliche Kraft auch braucht.
Ja, das stimmt. Es hat aber auch diese physische Anstrengung, die hat irgendwie schon auch was, das klingt jetzt ein bisschen romantisierend, weil wir schon bei der erotischen Beziehung zum Salz sind, aber die hat schon auch was Gutes. Also ich tue was dafür, dass ich noch einmal gut ernähren kann, aber beim Kneten ist es halt so, wir haben ja Hilfsmittel mittlerweile. Natürlich ist es eine Frage des persönlichen Budgets, ob man sich sowas wie eine Küchenmaschine leistet oder nicht und wie oft man sie dann tatsächlich verwendet. Aber es gibt schon sehr praktische Hilfsmittel. Beim Kneten, beim Brotkneten, das hat der Jim Leahy, amerikanischer Bäcker, erfunden, diese Methode, oder weiterentwickelt. Und ich habe es dann halt auch mit Gewürzen, die bei uns üblich sind im Brot und ein bisschen am Roggenmehl und so, und sehr genauen Zeitplänen weitergegeben, weil ich einfach finde es total charmant, das so zu machen. Man überlässt quasi der Zeit und der hohen Wassermenge die Funktion, dieses Gluten auszubilden, das die Struktur von einem guten Brot macht. Aber ich glaube, im Alltag geht es eher um so Dinge wie Kraftaufwand beim etwas Schneiden. Und da sind wir irgendwie manchmal ein bisschen zbotschert, habe ich das Gefühl, so als ganze Gesellschaft, weil es wäre ganz einfach, wenn alle Leute alle ihre Messer einmal im Jahr zum Schleifen bringen, dann hätte man dieses Problem nicht mehr. Weil es ist, also wenn ich ein erotisches Verhältnis zu einer Küchentätigkeit habe, dann ganz sicher zum Schneiden mit frisch geschliffenen Messern. Oh. Weil das ist einfach so schön, Gemüse schneiden, also mein Mann kann ein Lied davon singen, also nicht auf der Bühne, sondern zu Hause. Wir streiten uns fast ums Schneiden von Gemüsen, weil ich das so wahnsinnig gern tue, weil die Messer scharf sind und weil das ist einfach total befriedigend, wenn man aus so einem erdigen Drum, irgendeinem so einem unförmigen Drum dann irgendwie was, dieser Akt des Kochens, dieser kulturelle Akt eigentlich, von der Natur zu dem, dass ich mir dieses esskulturelle Ding dann einverleiben kann. Und diese Verwandlung, die ich selber herbeiführe, ich finde das total faszinierend. Und wenn man da ein Werkzeug, so ein archaisches Werkzeug wie ein Messer, dabei so gute Dienste leisten kann, ich finde das total super. Scharfe Messer sind super und kennen jeden Haushalt. Und ich finde, das ist ein bisschen kokett, dieses viele Köchinnen und Köche sagen, ja, meine Messer, weiß ich, sind nicht so scharf, aber ich koche trotzdem gut. Ja, aber weißt du, wie viel mehr Spaß du dran hättest, wenn die Messer scharf,
ja, genau. Ja. Also bei scharfen Messern denke ich sofort, weil du sagst, irgendwie so ein bisschen der leicht brachiale Moment, ans Schnittlauch schneiden und dass er beim ersten Schnitt sofort ein Geruchserlebnis da ist, was ich faszinierend finde. Ah, es gibt im Buch
das erste Bild zum Thema Warenkunde.
Katharina blättert gerade auf, ein Foto, wo Schnittlauch geschnitten wird im Buch.
Genau. Super. Da ist nämlich ganz viel drauf, was mir wichtig ist. Das ist das Einstiegsbild zu meinem Warenkunde-Kapitel, weil mir die einfach Warenkunde grundsätzlich sehr wichtig ist, sowohl was Lebensmittel als auch Küchenwerkzeug betrifft. Und auf diesem Bild sind einfach ein paar Faktoren, genau die du gerade nennst, vereint. Das scharfe Messer ermöglicht es mir, eben einen glatten Schnitt zu machen und nicht was zu zerdrucken und zu zermatschen und übrigens auch sich viel weniger zu schneiden, wenn man nicht so leicht abgleitet wie mit einem stumpfen Messer. Wenn man sich schneidet, ist der Schnitt glatter und heilt schneller. Also keine Sorge, das ist alles durchdacht, genau. Und eben auch das Holzbrett und auch durchaus dieses typisch österreichische Küchenkraut, der Schnittlauch, aber das japanische Messer, weil das einfach schön scharf ist. Das habe ich halt selber mitgenommen und das mag ich. Und ich finde, man sollte auch nicht diese Grenzen im Kopf haben, und das ist mir bei dem Thema österreichische Küche ganz wichtig, dass es nicht ein nationalistisches österreichisches ist, sondern ein, wir haben da Besonderheiten, tragen wir die weiter, pflegen wir die weiter, und auf der ganzen Welt gibt es solche Besonderheiten und wir holen uns von dort auch die besten Dinge dazu. In dem Fall halt habe ich mir das Messer dazu gehört, weil japanische Messer definitiv besser als österreichische Messer sind. Da braucht man nicht diskutieren. Es gibt ein paar gute österreichische Manufakturen mittlerweile wieder, sehr teuer, sehr schön, aber so generell. Und das soll halt dieses Bild auch tatsächlich zeigen, wie, was das für eine Freude sein kann, mit einem schönen Werkzeug auf einem Holzbrettel, den Schnittlauch, den ganz banalen Schnittlauch, vielleicht auch nur, unter Anführungszeichen, für ein Schnittlauchbutterbrot zu schneiden, das tatsächlich auch als Rezept im Buch ist. Ganz ernst gemeint.
Sehr schön. Es sind ja oft die einfachsten Dinge, genau, die dann am besten schmecken. Und meine Großmutter hat früher immer gesagt, den Leuten schmeckt es am besten, wenn es eine Spur zu wenig gibt.
Ja, das Tante-Jolisch-Prinzip von den Schinkenfleckern, oder? Wo der Herr Thorberg dann sie sagen lässt, am Totenbett, glaube ich, das Geheimnis endlich sie entlockt wurde, warum warum ihre Schinkenfleckerl immer so besonders gut sind. Ja, ich habe immer zu wenig gemacht.
In meinem Fall ist das eine gute Erdäpfelsuppe und die habe ich halt öfter bei meiner Mutter auch bestellt. Und es war immer so, wenn es ganz genau bemessen war, war das dann immer so der Luxus und ein bisschen das Gefühl, man hat es noch gerade gekriegt und kann es genießen. Ja, leichter Schniefer bei mir in der Nase. Winterzeit ist ja ein bisschen Grippezeit. Großmütter haben da ja auch immer ein Rezept, nämlich eine kräftige Hühnersuppe. Was ist dein Lieblingsrezept fürs Immunsystem in der kalten Jahreszeit?
Naja, ich bin ja eine große, große Salatverfechterin. Ich liebe ja Salat und esse ja jeden Tag Salat. Gerne auch zweimal am Tag Salat. Aber wenn mein Mann dann nicht irgendwann opponiert und sagt, vielleicht haben wir heute schon gegessen, reicht es? Nein, reicht nicht. Und deswegen, ich bin überzeugt davon, dass je mehr man verschiedene, frische, abwechslungsreiche Lebensmittel isst, umso besser auch tatsächlich für das gesamte Wohlbefinden. Und wenn man dann draußen noch bei jeder Jahreszeit seine schönen Spaziergänge macht, zu jeder Tages- oder Nachtzeit, das ist völlig wurscht, man Hauptsache aussehen und gehen, was anderes muss es gar nicht sein. Ich glaube, diese Ausgewogenheit zwischen was Gutes in sich hineintun und auch diese Hülle da, in die wir das hineintun, zu bewegen, das ist sehr banal. Also ich habe keine Geheimrezepte, obwohl ich eine Tochter einer Drogistin bin und natürlich wir dann so unsere Heilkräuter und Pflanzen haben, wie halt Frauen das auch immer ihren Töchtern weitergegeben haben. Geht auch ein bisschen verloren im Übrigen, genauso wie das Kochwissen. Und bei der Händelsuppe, die esse ich auch tatsächlich gern und wir machen es aber hauptsächlich deswegen, weil ich die Bröselknödel drin so gern mag. Mm. Und die Bröselknödel haben ihren Weg in Österreich Express gefunden, weil ich sie als Beilage zum Kochsalat mit Erbsen abgewandelt habe, weil die Händelsuppen geht sie natürlich nicht in ungefähr einer halben Stunde. Nein, so ehrlich muss man sein.
Das ist richtig, so ehrlich muss man sein, aber genau. Ich kriege jetzt schon wieder Hunger, wenn du Rezepte schilderst. Natürlich muss man eine Kochbuchautorin fragen, wie viele Kochbücher sie selber im Regal hat.
Ich habe irgendwann einmal zum Zöhnen aufgehört, nachdem wir umgebaut haben vor 4 Jahren und da waren es gute 2000.
Wahnsinn.
Und wir haben einen Statiker gebraucht beim Umbau, weil der Hausherr gesagt hat, also ohne Statiker baut es mir die Bibliothek nicht um, weil man sonst nicht weiß, ob der Boden das aushält. Und das war auch gut so, weil wir mussten den Boden verstärken, weil einfach gerade Kochbücher halt besonders schwer auch sind. Ist was anderes als eine Literatur, die auch im Taschenbuch erscheinen kann. Das ist ja irgendwie unsexy. Das ist ja das Lustige ist, wir bewegen uns alle online und dann mache ich sowas total anachronistisches aus gefällten Bäumen irgendwie Papier und daraus ein Buch. Und das ist schwer und das ist mühsam und alles, aber letztendlich irgendwie ist das Kochbuch so eine Nische, wo das Buch noch ganz besonders wertgeschätzt wird und wo es auch hilft, Sachen irgendwie zu überdauern und so ein bisschen eine Versicherung auch ist, dass ist eh alles okay, es passt eh alles. Das ist ungefähr der schöne, langsame Lauf der Dinge, es ist alles gut. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren vor lauter Loblied auf das Buch singen.
Aber das Loblied auf das Buch kann man insofern fortsetzen, indem man sagt, das behält da auf Dauer, konserviert die Rezepte drinnen. Und kannst jederzeit weitergeben und das Wissen der Mütter, Großmütter, wie auch immer, kochenden Personen ist ein bisschen konserviert. Wann zahlt sich denn für dich der Kauf eines Kochbuches aus?
Ganz einfach beantwortet, wenn ein einziges Rezept daraus mir so eine Freude macht, dass ich es, nachdem ich es gemacht habe, sage, ich werde es wieder machen. Also ich habe viele von diesen Kochbüchern, wo ich genau ein Rezept weiß, ich mache das, ich schlage das nach, das Buch fällt schon auf der Seite auf. Natürlich freue ich mich als Kochbuchautorin, wenn nicht nur ein Rezept nachgemacht wird, ist eh ganz klar. Aber ich finde, das hat dann schon seinen Zweck erfüllt, wenn es in meine, wie das so schön heißt, in der Musik oder so, beim DJ in die Heavy Rotation kommt. Also wenn es da Einzug findet, dann das ist also quasi der Ritterinnenschlag für jedes Kochrezept und Kochbuch.
Dann hoffen wir, dass viele Rezepte aus deinem Kochbuch nachgekocht werden und den Ritterschlag kriegen dann. Katharina, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir hoffen auf viele weitere Bücher.
Dankeschön für die Einladung. Es hat große Freude gemacht, mit dir übers Kochbuch schreiben und Essen zu reden.
Ebenso. Dank dir. Bei mir vis-à-vis sitzt jetzt wieder Katja Schwingshandel, Chefredakteurin der Buchkultur. Und wir wollen heute über Buchtipps der Redaktion für Weihnachten und das neue Jahr sprechen. Hallo Katja.
Hallo.
Katja, was hast du an Tipps mitgebracht?
Wir haben unsere RedakteurInnen mal gefragt, gibt es Bücher, die irgendwie bis jetzt noch nicht vorgekommen sind? Das Jahr kommt jetzt zu seinem Ende. Gibt es noch irgendwas, was euch auf der Seele liegt und was unbedingt raus muss? Und da ja, haben wir einige Antworten bekommen.
Die da wären? Was wäre dein erster Tipp?
Also ich habe mir gedacht, was vielleicht spannend sein könnte jetzt auch für unsere HörerInnen, ist der Tipp von der Silvia Treudl. Und zwar hat sie die Balkanalien von der, eigentlich ist sie eine bildende Künstlerin, Samira Kentric, empfohlen. Die war 15 Jahre alt, wie der Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, und erzählt in dieser Graphic Novel eigentlich unterfüttert vom politischen Geschehen ihre eigene Geschichte. Also sie ist im sehr katholisch geprägten Slowenien als Kind muslimischer Eltern aufgewachsen. Und ja, unsere Rezensentin hat eben befunden, das Buch soll unbedingt auf die Leseliste von Bildungseinrichtungen, so gut ist das.
Mhm. Genau. Und hast du vielleicht auch was für die Zeit zwischen den Jahren, wo viele ja frei haben und Zeit zum Lesen haben?
Ja, da habe ich auch was. Also da würde ich einen recht dicken Wälzer empfehlen, beziehungsweise in dem Fall unser Redakteur Hans-Dieter Grünefeld. Der hat für uns gelesen oder sich da durchgekämpft durch den Titel Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit. Und darin geht eben der britische Historiker Simon Sebag Montefiore von der Familie als Kerninstanz der menschlichen Existenz aus und hat halt anhand dieser These eine recht profunde Universalgeschichte geschrieben, vor allem auch eben mit Fokus auf Frauen über die Familie.
Spannend, spannend. Also das also für Sachbuchliebhaber das perfekte Buch. Wie schaut's denn mit den Romanen aus?
Ja, da habe ich mir jetzt zwei rausgesucht, die eben auch wahrscheinlich gute Empfehlungen sein können für die Zeit zwischen den Jahren. Also einerseits ist da der Roman, den uns die Maria Leitner ans Herz legt. Das ist der Debütroman von der Verena Prantl, Glas, und der beginnt schon mal mit einem folgenschweren Bibelzitat und setzt recht gewalttätig ein. Also ein Mann versucht, die Protagonistin zu töten, und die Maria Leitner sagt, es ist eine so verstörende wie eindrucksvolle Geschichte einer jungen Frau mit einer dissoziativen Identitätsstörung, weil die Protagonistin Eva eben glaubt, nicht sie selbst zu sein. Und Maria Leitner legt auch die anderen Bücher aus dieser Reihe bei Septime eben, bei dem Verlag. Und die Reihe heißt Perspektivwechsel. Und sie empfiehlt alle diese Bücher aus der Reihe.
Mhm. Genau. Finde ich sehr spannend. Als Neujahrsvorsatz, ich versuche, ich selbst zu sein.
Genau. Und dann haben wir noch die Empfehlung von der Dagmar Keindl. Und zwar empfiehlt sie einen Roman von der in Japan ansässigen Italienerin Laura Imai Messina. Und die erzählt von den letzten Dingen des Seins, vom Trost der Rituale, vom Verzeihen und Weiterleben. Und die Autorin zelebriert darin wirklich die Farben und die Liebe, fast märchenhaft eigentlich. Und für ihre Protagonistin Mio gibt es eben nicht nur Schwarz und Weiß, sondern ein Farbton hat in Mios Augen mindestens 10 verschiedene Schattierungen. Und die Dagmar sagt da, das ist endlich Poesie, aber natürlich mit einem kleinen Funken Kitsch, also genau das Richtige für die Weihnachtszeit.
Ja, braucht man unbedingt. Und für Leute, die nicht so gerne viel lesen, hast du, glaube ich, auch einen Spezialtipp mitgebracht.
Genau, da habe ich ein Buch, das recht passend ist, weil das quasi 9 kurze Kapitel sind. Das ist das Buch Er oder Ich von der Fee Zschokke, Autorin und Journalistin. Und das ist jetzt im März Verlag wieder erschienen, weil das Original schon 1980 erschienen ist. Und sie hat da ein ganz cooles Projekt gemacht. Und zwar hat sie all ihre, also ein Verflossener wollte nicht, sonst wären es 10 Geschichten gewesen, aber sie hat quasi all ihre Ex-Verflossenen getroffen und sie nach ihrer Perspektive dieser Liebesgeschichte befragt.
Sehr spannend.
Und dann hat sie eben beide Perspektiven nebeneinander gestellt. Mhm. Und das ist jetzt mit einem Nachwort von Giovanna Reisinger wieder erschienen. Und ja,
sehr, sehr spannend. Man muss es ja auch einmal schaffen, 10 Verflossene zu haben.
Das stimmt. Und sie auch wieder zu treffen.
Es ist ja verwunderlich, dass nur einer dann sagt, er will nicht reden und 9 reden wollen.
Das habe ich mir auch
spannende Sache. Das macht mich jetzt schon neugierig.
Ja.
Genau. Sehr schön. Alle diese Buchtipps gibt es auch im Bücherbrief den man ganz einfach abonnieren kann. Und wie der zu abonnieren ist, ist auf der Website ersichtlich, der Buchkultur. Dann bedanke ich mich bei dir, Katja, für die tollen Tipps für die Weihnachtszeit als Geschenke oder für sich selbst, als Geschenk an sich selbst und fürs neue Jahr und die Zeit zwischen den Jahren, die man ja sehr, sehr gerne mit Lesen verbringt.
Sehr, sehr gerne.
Danke dir.